noch eine Viertelstunde bis 11:55 Zeit für Fragen. Ich habe bereits in der Pause einige interessante Fragen gehört, aber ich denke, es gibt auch solche für allgemeines Interesse. Wer beginnt? Ja, bitte.
Würde Sie bitten, wenn es Ihnen möglich ist, einmal das Thema Reiki und Geistheilung anzusprechen.
Ja, also alle diese Geistheilungsmethoden, die sprechen eigentlich noch ein bisschen deutlicher von diesen Kräften, übersinnlichen Kräften. Ja? Oft ist es eben versteckt, man spricht einfach von Lebensenergie. Ja gut, wir haben ja Leben und wir haben auch Energie, oder? Aber mit dieser Lebensenergie ist eben eine Energie gemeint, die man eigentlich nicht messen kann. Und da wird deutlich, dass es eben hier um eine geistige Kraft geht. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 20 ganz ausdrücklich im Blick auf die heidnischen Religionen, denn das, was die Nationen opfern, opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Die Dämonen sind Engel, die zusammen mit Satan von Gott abgefallen sind, gesündigt haben und so zu Widersachern des Lichts geworden sind, der Widersachern Gottes geworden sind. Diese Geister, wie die Bibel diese Engel nennt, die wirken in allen Religionen und sie wollen das, was Satan ursprünglich wollte, sein wie Gott. Und darum, hinter all diesen Götzenbildern der Religionen weltweit, verbergen sich solche Engelmächte, die von den Menschen verehrt werden wollen, so wie nur Gott verehrt werden soll. Und nun, wenn man eben spricht von Geistheilung, da ist der Begriff eben noch ein bisschen weniger versteckt, denn man spricht dann wirklich von dem, was dahinter steckt, dass diese Lebensenergien, diese Schwingungen und so weiter wirklich eben gefallene Engel sind, Geistwesen, die da wirken. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 10 ganz klar, dass Christen keine Gemeinschaft haben dürfen mit Dämonen. Und wenn man nun eben solche Heilmethoden akzeptiert, wo eben solche geistigen Kräfte wirken, dann geht man eben Gemeinschaft ein mit den Dämonen. So heißt es in Vers 20, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zum Eifer, sind wir etwas stärker als er. Also sobald man sich solchen Methoden der Geistheilung öffnet, dann fordert man eigentlich Gott, den Herrn, heraus. Also das Gebot ist ganz klar, es gibt keine Gemeinschaft für einen Christen mit Dämonen, mit Geistern. Ja, bitte?
Ich habe noch eine Frage mit den hohen Potenzen von Hahnemann.
Ja?
Sehe ich, dass das eine geistige, das Licht der geistigen Welt eröffnet. Aber mit den niedrigen Potenzen kann man das nicht mit der Phytotherapie, also die nachweisbaren niedrigen Potenzen, ist das nicht dann aus der Phytotherapie?
Also ich wiederhole die Frage, für die es nicht gehört haben. Der Fragestellerin ist es klar, dass die hohen Potenzen in der Homöopathie, dass die eben eigentlich esoterisch sind. Aber wie ist es dann mit den niedrigen Potenzen, fragt sie, da wo eben der Wirkstoff ja noch vorhanden ist. Nun muss man sagen, Hahnemann dachte von Anfang an esoterisch. Also auch durch die geringen Potenzen wird bereits geistige Kraft freigesetzt, aber noch nicht so viel. Denn die Ursprungssubstanz ist ja noch vorhanden. Aber für ihn war nicht das Denken, die Ursprungssubstanz an sich ist das Heilende, sondern für ihn ist von Anfang an der geistige Aspekt der Pflanze der effektiv heilt und der direkt eben auf das Geistige des Menschen wirkt. Übrigens so wie bei der Bachblütentherapie. Die Bachblüten von Eduard Bach, auch da ist er überzeugt, nicht die Bestandteile der Blume an sich, die verwendet werden, hat Wirkung, sondern es geht um eine Freisetzung der geistigen Energien der Pflanzen. Und darum also, Hahnemann dachte von Anfang an esoterisch. Also die kleinen Potenzen bewirken eine kleine Freisetzung von geistiger Kraft, während die hohen die totale Freisetzung zur Folge haben sollen. Aber eben, man sollte darum mit den Begriffen klar sein und die Homöopathie nicht als Phytotherapie, als Pflanzentherapie hinstellen, sondern eben als Homöopathie. Und eben die wirkliche Pflanzentherapie nicht in Misskredit zu bringen. Denn die hat ihren Wert. Und gerade in der Pause hat mich jemand gefragt, ja, aber wie kann ich als Laie dann unterscheiden, wenn der Arzt mir sagt, ich hätte da ein pflanzliches Produkt. Ich kann das ja nicht so beurteilen. Da habe ich erklärt, ja, erstens mal kann es sein, dass er mit pflanzlich homöopathisch meint. Und wenn er sagt homöopathisch, wenn man nachfragt, ist es homöopathisch? Ja, dann ist der Fall eigentlich klar. Aber dann gibt es ja auch in der Pflanzentherapie gibt es eben esoterische und nicht esoterische Mittel. Wenn man nun schaut, wer gibt das heraus? Ist das irgendeine pharmazeutische Industrie, die selber keinen Bezug zur Esoterik vertritt, dann ist es kein Problem. Aber zum Beispiel die Anthroposophen, die geben ja alle möglichen von Produkten heraus, die in Übereinstimmung seien mit Mensch und Natur. Und da ist es durch und durch esoterisch gedacht, aber von den Anthroposophen weiß ja im Prinzip jeder, dass das Esoteriker sind. Und zwar extreme Esoteriker. Und da gibt es eine große Linie bei ihnen, die heißen Veleda. Ja, Veleda war der Name eines germanischen Zauberers. Der Name ist Programm. Das ist alles auf dem esoterischen Denken aufgebaut. Also wenn es von den Anthroposophen ist, dann kann man wissen, das ist Esoterik. Aber wenn es von einer völlig normalen pharmazeutischen Firma ist, die auch andere Produkte vertreibt, dann ist es eigentlich völlig unverdächtig.
Sie haben vorhin von Yoga und autogenem Training gesprochen.
Ja.
Was ist das Qigong? Was ist das, sowas Ähnliches?
Ja, da haben wir auch wieder das Wort Qi drin. Qigong. Und das ist auch wieder etwas, das eben sich mit diesen Lebensenergien beschäftigt und kommt auch aus dem orientalischen, esoterischen Denken. Also eben, ich sage, wenn man mal ein bisschen sensibilisiert ist auf diese Begriffe wie Lebensenergie, Lebensschwingungen, dann merkt man sehr schnell, wo etwas durchgeht. Ja, bitte?
Ich habe eine Frage, die bestimmt allgemein interessiert. Bei der Pfingstbewegung, da sind ja, denke ich mal, überwiegend wiedergeborene Christen drunter. Aber es sind doch dort teilweise äußert sich das, das macht den Eindruck, als wenn das so ähnlich ist, was Sie von Esoterik gesagt haben. Ich denke da auch an Bruder Aune, der dieses Buch geschrieben hat, Heilet die Kranke.
Ja, es ist ganz wichtig, dass in der Frage der Charismatik, dass man hier zunächst mal gar nicht die Frage einbringt, ist jemand ein Kind Gottes oder nicht. Das gilt übrigens für jede Lehre, die an uns herankommt, die wir unterscheiden sollen. Da geht es nicht um die Frage, ist derjenige, der die Lehre bringt, ein Wiedergeborener, ein Kind Gottes oder nicht. Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 1, prüfe die Geister, nicht prüfe die Personen. Und wir müssen sehen, was steckt hinter der Lehre, was für ein Geist. Und die Bibel zeigt, dass es Vermischung geben kann, auch bei Kindern Gottes. So sagt ja Petrus, als der Herr von seinen kommenden Leiden spricht, in Matthäus 16, dies widerfahre dir nicht, Herr. Und der Herr Jesus sieht den Geist dahinter und sagt, gehe hinter mich, Satan. Und das war gerade nachdem Petrus dieses wunderbare Bekenntnis abgelegt hatte: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Herr hat ihm erklärt, das haben die, hat dir nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater, der im Himmel ist, geoffenbart. Und so sehen wir im gleichen Abschnitt dieser Gegensatz. Der Vater ist im Himmel und dann gehe hinter mich Satan. Die Vermischung ist also bei jedem Gläubigen möglich. Und darum sagt ja auch Epheser 4, Vers 27, und gebet nicht Raum dem Teufel. Es wird manchmal übersetzt, gebet nicht Gelegenheit, oder eben Topos ist grundsätzlich Raum. Gebet nicht Raum dem Teufel. Und das sagt Paulus an Auserwählte, wie er sie in Epheser 1 beschreibt. Und dann kommt dazu, in 2. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus: Ich habe sehr Angst um euch in Korinth. Und in Kapitel 11, Vers 4 sagt er: Wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Er spricht sogar von der Möglichkeit, einen anderen Geist empfangen. Es gibt auf Griechisch zwei Wörter für anders. Allos und heteros. Allos ist anders von der gleichen Art, heteros anders von anderer Art. Und hier ist ein anderer Geist von anderer Art. Und er spricht von der Möglichkeit, dass sie einen anderen Geist empfangen und sie das gut ertragen. Und das zeigt also, die Vermischung ist möglich. Und darum muss man bei der Beurteilung dieser charismatischen Phänomene sehen, welcher Geist steckt hinter den Phänomenen. Nicht sind die Personen, die es praktizieren oder bringen, Kinder Gottes oder nicht. Und werden garantiert feststellen, dass Personen, mit denen wir in Kontakt kommen, dass die eine wirkliche Bekehrung erlebt haben, Frieden mit Gott bekommen haben, aber das kommt noch dazu. Und auf der anderen Seite können wir ganz sicher gehen, dass da Leute, und gerade auch unter führenden Leuten, solche da sind, die ganz sicher nicht errettet sind. Denn der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, viele werden an jedem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan? Und der Herr wird sagen: Ich kenne euch nicht. Aber glücklicherweise müssen wir nicht die Beurteilung ablegen. Wir müssen das einfach wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ja?
Stichwort christliche Hämöopathie.
Ja.
Was sagt man dazu?
Ja, das ist genauso, wie man sagen würde, was soll man sagen zu christlicher Magie? Es ist in sich ein Widerspruch. Oder man spricht ja auch von christlicher Rockmusik. Auch das ist in sich ein Widerspruch. Denn das eine ist heidnisch und die Botschaft, die christliche Botschaft ist biblisch, ja? Und so macht das die Verwirrung nur größer, wenn man eben versucht, solche Dinge zu christianisieren. Und das ist ja eigentlich das, was die katholische Kirche jahrhundertelang uns vorgezeigt hat, wie heidnische Dinge genommen werden und christianisiert, integriert werden. Gerade da sollen wir als Christen sagen, nein, wenn das heidnisches Denken ist, dann müssen wir uns in unserem Denken eben verändern lassen, damit wir nicht diesem Zeitlauf gleich sind. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt oder diesem Zeitlauf, diesem Zeitgeist. Ja, noch eine allerletzte Frage.
Wer steckt denn dahinter, wenn Patienten, die homöopathische Mittel nehmen, auch gesund werden?
Also was steckt dahinter, wenn homöopathische Patienten gesund werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja so, der Placebo-Effekt ist eine anerkannte Sache. Man gibt einem Patienten angeblich ein bestimmtes Medikament, von dem er weiß, das hat diese und diese Wirkung. Und tatsächlich stellt man fest, dass bei einem großen Teil hat diese nicht wirkende Tablette genau die gewünschte Wirkung. Und das hängt damit zusammen, dass Gott den menschlichen Körper, übrigens auch bei den Tieren, so aufgebaut hat, dass hier dass hier Mechanismen sind, die bei der Heilung ganz entscheidend wirken. Also ein Selbstreparaturmechanismus, kann man sagen. Wo es also gar keine Medikamente braucht und trotzdem wirkt der Körper in Richtung Heilung. Und da spielt eben eine sehr große Rolle auch das Vertrauen und die Zuversicht, die jemand hat. Jemand, der ängstlich ist und ständig zweifelt, hat es schwer. Und ein großer Schweizer Chirurge hat mir einmal gesagt, Neurochirurge, wir müssen eigentlich nur ein Drittel effizient sein in unserer Arbeit. Zwei Drittel ist im Bereich das Verhältnis zum Patienten und das Vertrauen. Das spielt ganz eine entscheidende Rolle. Darum ist es auch so wichtig, dass Ärzte sich Zeit nehmen und auf die Bedürfnisse eingehen, mit den Leuten sprechen, Anteil nehmen. Das ist ganz entscheidend. Und das kann also bei homöopathischen Mitteln, weil die Leute sowieso glauben, das hat irgendwie eine Wirkung, dass es so wirkt. Viele Leute wissen ja gar nicht, dass es auf einer esoterischen Ebene wirken sollte, sondern sie denken, es ist ein Medikament, das wirkt wie jedes andere Medikament. Und da, wo natürlich Menschen auch bewusst esoterisch denken, da ist es natürlich auch eine Öffnung an die an das Reich der Finsternis, und auch Satan kann Krankheit heilen. Er kann auch Krankheit bewirken. Im Fall von Hiob, Hiob 1, wo Hiob krank wird unter Zulassung Gottes, das war aber ein Werk des Feindes. Ja, also so spielt dieser Aspekt eine wichtige Rolle. Übrigens nicht nur bei körperlichen Krankheiten, sondern auch bei seelischen Krankheiten. Man hat also rein Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass es überhaupt so ist, dass bei seelischen Krankheiten Menschen Heilung erfahren, wenn jemand mit ihnen spricht, Anteil nimmt, mit ihnen bespricht, was könnte man für eine Lösung suchen. Man hat auch festgestellt, es kommt nicht darauf an, ob jemand ein Magister hat in Psychologie oder nur einen Kurs gemacht hat oder eben einfach eine Autoritätsperson ist, wie ein Lehrer oder ein Pastor oder ein Vater. Das hilft in jedem Fall. Man hat auch ganz klar mit riesigen Reihenuntersuchungen hat man gezeigt, dass Menschen, die andere Menschen haben, die sich ihr annehmen, nach einiger Zeit eine deutliche Besserung aufweisen. Und man hat auch gesehen, im Fall von Depressionen, dass im Allgemeinen ein sehr großer Prozentsatz nach 2 Jahren eine deutliche Besserung, wenn nicht eine Heilung, erlebt. Und zwar unabhängig, ob sie nun bei einem Psychologen mit Magister gewesen sind oder eben bei Leuten, die sich wirklich andere annehmen und Anteil nehmen. Das hilft. Und Gott hat den Menschen so eingerichtet mit diesen Reparaturmechanismen im körperlichen wie auch im seelischen Bereich. Das ist also sehr, sehr mutmachend. Meistens geht es also sowieso besser nach 2 Jahren. Gut, ich meine, 2 Jahre ist auch lang, aber man sieht doch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und das ist ja so wichtig.
Ich möchte hier nur ergänzend sagen, dass das, was Sie eben sagten, der Placebo-Effekt von homöopathischen Mitteln letztes Jahr oder vorletztes Jahr von der Stiftung Warentest untersucht wurde. Eine ganz große Untersuchung ist auch verbreitet worden. Die Feststellung war, dass der medizinische Wert gegen Null tendiert, aber trotzdem Heilungserfolgen eben genauso aus diesem Prinzip. Ja, genau. Stiftung Warentest in Deutschland ist eine sehr große Stiftung, die von Produkten wie von Sony Lautsprecher alles mögliche untersucht und hat eben sehr viele homöopathische Mittel in diese Richtung auch untersucht.
Ja, danke. Ja gut, wir müssen schließen.
Darf ich noch eine kurze Frage? Sie haben gesagt, wir warten auf unseres Leibes Erlösung.
Ja, ja.
Aber und im Hebräer, das habe ich nicht so ganz kapiert, aber die Seele ist erlöst.
Jawohl, also das Kind Gottes hat die Erlösung der Seele. Das bedeutet, dass seine Seele gerettet ist und nicht mehr verloren geht. Und dass er eben auch innere Befreiung der Macht der Sünde erhalten hat. Aber was der Körper anbetrifft, so kann, obwohl der Gläubige von der Macht der Sünde, des Bösen, erlöst, befreit ist, kann der Körper eben immer noch krank werden und schließlich sogar sterben und verwesen. Aber das ist einfach, weil der Jesus am Kreuz de jure den Tod besiegt hat, aber de facto wird sich das auswirken erst bei der Wiederkunft Christi zur Entrückung der Gemeinde. Also das ist so wie in der Gesetzgebung, ja, da gibt es den de jure Entscheid, aber dann ist der Kriminelle noch nicht im Knast. Und wenn er dann gefasst ist und das auch ausgeführt wird, das ist dann de facto. Und so ist de jure eben die Macht des Todes ist besiegt, aber de facto wird das erst sichtbar, erlebbar, dann bei der Wiederkunft Christi.